Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zum vielleicht einzigen TV- und Streaming-Podcast, in dem ihr nicht nur etwas über die fette neue Netflix-Serie erfahrt, über die eh schon jeder spricht, sondern auch über versteckte Perlen im neuen Monat April 2021. Ich bin Erik Leimann und nach diesen Perlen fische ich wieder mit dem Journalisten Jan Freitag, bekannt unter anderem von der Zeit, der Süddeutschen Zeitung, DWDL oder auch seinem eigenen Blog freitagsmedien.com. Herzlich willkommen, Jan. Wie geht's dir am Karfreitag?
Mir geht's wie immer. Es ist nervt, dass alles runtergefahren ist, aber heute fällt's wenigstens nicht so wahnsinnig auf. Ich muss übrigens noch mal einmal anmerken, dass die Auswahl der Medien, für die ich arbeite, das ist zwar sehr schmeichelhaft, aber für die Süddeutsche arbeite ich so wenig, leider, dass man beim nächsten Mal vielleicht sich eher sowas auf wie den Tagesspiegel oder das Redaktionsnetzwerk Deutschland oder ich arbeite immer noch viel für Tageszeitungen. Das wäre dann, glaube ich, gerechter mir und den Medien gegenüber. Also, hallo Süddeutsche, wenn du zuhörst, gerne mehr Aufträge geben, aber im Moment ist es nicht so.
Genau, denken Sie an Jan Freitag. Ja, sechs Formate haben wir heute für euch ausgesucht. Auf die wollen wir einen Blick werfen. Es geht los mit einem Block aus gleich drei Dokumentarfilmen. Schwarze Adler über die Geschichte von schwarzen Fußballnationalspielerinnen und Nationalspielern in Deutschland. Danach versucht sich ein Dokudrama an einer, ja, wie ich finde, noch recht frühen Aufarbeitung des Wirecard-Skandals. Und schließlich reden wir noch über Der Maulwurf, die beste Spionagedokumentation, die ich zumindest in den letzten Jahren gesehen habe. Und die kommt auch noch völlig ohne professionelle Agenten aus. Dann ist genug mit Dokumentarfilmen. Wir reden über die von Greta Thunberg inspirierte Comedy-Serie Mirella Schulze rettet die Welt, über die amtliche neue deutsche Jugendserie Wild Republic, inspiriert vom Herr der Fliegen, und schließlich empfiehlt Jan Freitag, ob ihr es glauben wollt oder nicht, noch eine Arztserie im ZDF. Dr. Balus heißt sie. Die Fernsehkritik, der Podcast. Ja, regelmäßige Hörer haben den kleinen Unterschied bemerkt. Dieser Podcast hat einen neuen gendergerechten Namen. Aus Die Fernsehkritiker wurde Die Fernsehkritik, der Podcast. Um Gerechtigkeit, ja, was für eine Überleitung, geht es auch im Dokumentarfilm Schwarze Adler. Der läuft ab 15. April bei Amazon. Aber wer nun kein Amazon hat, muss sich nicht grämen, denn schon am 18. Juni läuft dieser Dokumentarfilm im ZDF, hat da seine Free-TV-Premiere im Rahmen eines EM-Abends mit viel Fußball. Schwarze Adler, wie ich es schon kurz angedeutet habe, ist eine Geschichte über sechs Jahrzehnte und stellt schwarze, ja, Fußballer und Fußballerinnen vor. Viele davon haben oder spielen für Deutschland. Es gibt aber auch welche, die einfach nur in den frühen Jahrzehnten, 60er, 70er Jahre in der Bundesliga gespielt haben. Und es geht dort um die Erfahrungen, die sie gesammelt haben, wie sie ihr Leben und ihr Wirken im Fußball in dieser Zeit erlebt haben. Es ist ein Film, in dem nur schwarze Menschen sprechen und in dem der auch völlig ohne Kommentare auskommt. 100 Minuten lang. Jan, wie hat dir Schwarze Adler gefallen?
Also mich hat es schlichtweg umgehauen. Ich habe ihn tatsächlich gestern, nachdem ich es vorher so ein bisschen quer gesehen hatte, nochmal in voller Länge geschaut. Und es ist ein so wahnsinnig bedeutsamer, wichtiger Film, der eben nicht nur das Leben und auch teilweise das Leiden, das sind, was wir heutzutage eher POC nennen, also farbiger Menschen in Deutschland beschreibt, sondern vielmehr noch eine Milieustudie über ein Land ist, das seit mittlerweile 75 Jahren auf der Suche danach ist, einen Umgang zu finden mit seiner Vergangenheit und mit seiner Gegenwart. Und es gewährt uns also nicht nur Einblicke in das Leben von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sondern auch in Menschen, die Rassismus sozusagen als Subjekte betreiben, wenn man so will. Und das ist unglaublich eindringlich. Es ist aber auch deshalb so grandios, weil da so tolle Figuren wie Jimmy Hartwig oder Tony Beffo oder Gerald Asamoah oder Patrick Ovomoyela Steffi Jones natürlich, sind relativ wenig Frauen, es sind glaube ich nur zwei, aber die sind auch sehr wichtig und prägnant, weil die in einer so großartigen Selbstgewissheit und Stärke über ihr Leben in diesem Land berichten, dass ich ganz kurz davor war, einmal kurz vorm Fernseher niederzuknien und ihnen zu danken dafür.
Ja, du hast jetzt meinen Favoriten vergessen. Es gibt viele tolle Figuren in dem Film. Erwin Kostete, der erste schwarze deutsche Nationalspieler 1974, wie ich finde. Ja, eine ganz, ganz tolle, charismatische Figur. Jemand, der sehr melancholisch rüberkommt in dem Film. Also jemand, der wirklich sehr viel Rassismus erfahren hat. Sohn von einem schwarzen GI, ist in Münster aufgewachsen, ist eigentlich durch und durch deutsch. Ist aber eben entsprechend behandelt worden, weil er anders aussieht in einer Zeit, als das wirklich noch ja was von Zirkus hatte, wenn man wenn man als schwarzer Deutscher hier gelebt hat. Und ja, was ja Kostete und Hartwig, das waren die ersten beiden Nationalspieler mit dunkler Hautfarbe für Deutschland, gemein haben, waren beides herausragende Fußballer in späten 60ern beziehungsweise 70ern und bei Hartwig eher Mitte, Ende 70er und 80er Jahre, waren herausragende Fußballer, aber haben sehr, sehr wenig Länderspiele gemacht. Ich glaube, der eine hat zwei und der andere drei für Deutschland gemacht. Und es kommt in dem Film schon auch raus, zumindest von Jimmy Hartwig, der ja so ein sehr selbstbewusster Typ ist, ganz anders als der Kostete, der ist vielleicht auch selbstbewusst, aber eher so ein Schweiger und Melancholiker.
War
Der
der Hartwig nicht
Hartwig,
sogar
ja.
mal, der war doch mal Politiker sogar auch, ne? Also ich weiß es nicht genau, ich habe das so in Erinnerung, dass der sogar mal für die CDU oder sowas kandidiert hat für politische Ämter, oder täusche ich mich da?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nichts, was Jimmy Hartwig nicht gemacht hat. Ich glaube, er war auch Schauspieler, Entertainer, hat Fernsehshows, glaube ich, angeleitet. Also es ist jemand, der sich sehr gut positionieren kann, sehr gut reden kann, eine hohe Energie hat. Und ja, er sagt ja so ein bisschen, dass er glaubt, dass seine sehr wenigen Länderspiele schon auch mit seiner Hautfarbe zu tun haben. Was ich aber toll finde an diesem Dokumentarfilm ist, dass es eben, dass diese ganzen Protagonisten nicht über einen Kamm geschoren werden, sondern dass jeder im Prinzip seine eigene Geschichte erzählt und auch seine eigene Sicht auf das Thema Rassismus hat. Und das finde ich, das ergibt dann letztendlich ein sehr differenziertes Bild dieser ganzen Geschichte von dieser Menschen, ja, wo man immer wieder sagen muss, ich sage jetzt mal Jan und ich als weiße deutsche Männer, so Bio-Deutsche, wir können uns das ja letztendlich immer noch nicht bei aller Beschäftigung mit dem Thema einfach vorstellen, wie man sich fühlt. Und na, davon kriegt man schon ein schönes Bild durch dieses Sammeln dieser ganzen Stimmen, ne? Oder wie hast du es
Ja.
empfunden?
Also es bleibt natürlich eine Draufsicht, weil der Thorsten Körner, der das dreht, ist ja auch dieser weiße, wahrscheinlich auch schon etwas
Genau.
ältere Mann. Aber er macht das, ich finde, er macht das gut, weil er sich nie einmischt. Er lässt ausschließlich die ProtagonistInnen zu Wort kommen, und hat sich auch eine sehr konventionelle Machart ausgesucht, indem er ganz einfach Archivbilder mit Zeitzeugen, also den entsprechenden ProtagonistInnen hier, und deren Aussagen gekoppelt hat. Ohne irgendwelches Shishi drüber zu packen, keine Installation, keine Animation, keine kleinen Comic-Pop-Ups und so weiter, sondern ganz, es ist wirklich eine sehr, sehr stringente dokumentarische Herangehensweise mit einem kleinen Gimmick, den ich ganz toll finde, dass er nämlich die deutsche Nationalhymne immer so drüber legt, die aber auf verschiedene Arten interpretiert wird. Also manchmal so fast dronig düster, manchmal ganz leicht, und die variierte auf ganz viel verschiedenartige Weise. Das finde ich einerseits toll, und dann macht er das so, dass er immer, wenn er so einen chronologischen Block abgeschlossen hat, dann zeigt er die Protagonistinnen dabei, wie sie mit geschlossenen Augen ins Nichts schauen. Und das schafft auch nochmal eine ganz besondere Atmosphäre. Also ich möchte jetzt gar nicht zu so viel feiern, damit die Leute sich auch selber ein Bild davon machen können, aber ich kann es echt nur empfehlen, guckt euch das an. Das macht wirklich,
Ja.
es macht Spaß, es ist lehrreich, und es geht zu Herzen, und es geht aber auch voll in Magen und Kopf rein, also ran an den Dokumentarfilm.
Ja, und wer sich noch intensiver mit dem Film beschäftigen will, wie gesagt, ab 15. Mai bei Amazon, dem empfehle ich dann meinen nächsten Podcast. Da habe ich nämlich Thorsten Körner, den Regisseur dieses Films, zu Gast. Da reden wir nochmal ausführlich über den Film. Und wir reden nicht nur über diesen Film, sondern über das Phänomen Fußballfilme allgemein. Warum gibt es so viele Fußballdokumentationen? Und ja, was fehlt eigentlich an diesen ganzen vorwiegend Hochglanzprodukten über Fußball, die wir heutzutage beim Fernsehen, im Fernsehen und vor allem eben bei den Streamingdiensten sehen? Schwarze Adler 15. April Amazon, im Juni dann im Rahmen von einem langen EM-Tag im ZDF eben dort zu sehen. Gut, kommen wir zum zweiten Dokumentarfilm. Der heißt Der große Fake, die Wirecard-Story, ein Doku-Drama, das ab 31. März, also sprich jetzt schon bei RTL-Streaming-Dienst TV Now zu sehen ist. Und dann gibt es aber noch den großen Wirecard-Themenabend bei RTL, ja, tatsächlich bei RTL, und der läuft am 22.04. Jan, was sagst du zu Der große Fake, Wirecard, die Wirecard-Story?
Ist ein guter Film, ist ein Dokudrama von Raimund und Hanna Lei, ist ein Ehepaar, das schon die schon eine ganze Menge zeitgeschichtliche Themen gemeinsam verarbeitet haben, also Raimund Lei als Regisseur und Autor, Hanna Lei in der Regel eher als Autorin, die aber dafür auch öfter mal in schauspielerischen Rollen auftritt in diesen Filmen. Mhm. Die haben auch so in Echtzeit den Lübcke-Mord zum Beispiel verarbeitet. Damals, glaube ich, mit Joachim Krohl in der Hauptrolle als Kasseler Regierungspräsident. Die haben Hannelore Kohl und Lehmann Pleite und die Beate Zschäpe haben sie begleitet und sowas. Die machen immer diese Dokudramen, die in sehr großer zeitlicher Nähe zum Ereignis stattfinden. Und hier ist es auch so. Also hier, der Fall läuft ja noch. Ja. Sowohl Jan Marschalek, der auf der Flucht ist, als auch Markus Braun, der noch in Untersuchungshaft sitzt, warten ja noch auf ihren Prozess. Und trotzdem fangen sie jetzt halt schon an mit der Verarbeitung und haben Verarbeitung. Und haben sich so die letzten Monate vor der Insolvenz ausgesucht, in dem eigentlich alles schon längst zusammengebrochen ist, aber diese beiden CEOs oder Vorstände von Wirecard immer noch versuchen, dieses Kartenhaus irgendwie stabil zu halten. Also es ist im Grunde eine Geschichte von Abstieg und Fall, weil der Aufstieg, wenn er denn überhaupt jemals stattgefunden hat, war hier schon längst beendet. Und da begleiten sie diese beiden Figuren so ein bisschen auf ihrem Weg in die komplette Katastrophe und zeichnen den Jan Marsalek, gespielt von Franz Hartwig, ein fantastischer Schauspieler, so als größenwahnsinnigen Kleinganoven, und den Markus Braun, gespielt von, Achtung, Christoph Maria Herbst, den man hier, glaube ich, echt das erste Mal den Stromberg nicht mehr anhört, so eine Art größenwahnsinnigen Prokuristen ist, so ein Zahlenfresser, der aber genauso abgehoben ist wie sein Kompagnon.
Der sich auch selber als Genie sieht, ne? Eigentlich so. Und
ich glaube, beide sehen sich extrem genialistisch an. Mhm. Und die beiden werden dann so ein bisschen kontrastiert, zum Beispiel mit dem Chauffeur von Markus Braun, dem sein Chef bis zum Schluss immer noch aufschwatzt, er solle doch seine Lebensversicherung bitte in Wirecard-Aktien umsetzen. Und auf der anderen Seite dann Nina Kunzendorf als Journalistin, die sich jetzt, glaube ich, quasi gebucht hat. Die muss jetzt immer investigative Journalistin spielen.
Stimmt, ist mir auch aufgefallen.
Die hängt denen halt irgendwie so an der Hacke. Und das ist, also es ist so eine Mischung aus Doppelporträt und aber auch wiederum eine Milieustudie eines Landes, das einerseits händeringend auf der Suche ist nach einem großen digitalen Player auf Amazon-Niveau oder sowas. Und dafür praktisch alles zu tun bereit ist, auch von Seiten der Politik, die das Ding ja wahnsinnig gepusht haben, wieder besseres Wissen. Mhm. Und auf der anderen Seite auch eine Milieustudie dieser Finanzblase, die völlig entfesselt ist, in der praktisch nur noch Glücksritter unterwegs sind, die mit Geld und Menschen spielen. Und das macht dieser Film solide. Es ist jetzt kein herausragender Film, aber er macht es sehr solide, er macht es sehr unterhaltsam und er macht es gut, finde ich.
Ich habe mich beim Betrachten des Films wieder an die ganzen Filme zurückerinnert, die man gesehen hat, als die internationale Finanzkrise, 2008 war es, glaube ich, stattgefunden hat, beziehungsweise im Nachgang, in den Jahren danach, gab es ja sehr viele filmische Aufarbeitungen, sowohl in Sachen deutscher Fernsehfilm als auch große Hollywood-Dramen. Ich erinnere mich da an The Big Short, Drehbuch-Oscar. Und ich weiß noch, wie ich bei den meisten dieser Filmen, klar, es gab natürlich auch noch Bad Banks, die große deutsche Serie, hervorragend. Ich weiß, dass ich bei diesen Filmen, gerade bei The Big Short, immer wieder das Problem hatte, dass ich nicht mitgekommen bin. Und das ist ja irgendwo auch ganz klar, weil das Wesen dieser Betrügereien ist ja eine Undurchschaubarkeit, dass die Player sozusagen ihre Betrügereien so anlegen, dass man, ja, dass es für normalen Menschen nicht mehr zu kapieren ist. Und das ist natürlich, da beißt sich die Katze dann ein bisschen selbst in den Schwanz, wenn man dann einen Film darüber macht, muss man natürlich diese Komplexität nacherzählen. Und das tun die Filme auf unterschiedliche Art. Wenn man es vereinfacht, ist der Film flach. Und wenn man es in der realistischen Komplexität darstellt, ist diesen Film eben schwer zu folgen. Wie hast du dieses klassische Dilemma bei Wirecard, bei dem Wirecard-Film erlebt, Jan?
Ach, indem sie, glaube ich, einfach unterkomplex erzählen. Also die versuchen gar nicht großartig zu erklären, wie dieses absurde Finanzsystem funktioniert. Das checken ja selbst Leute vom Fach kaum noch, was da alles für, wie das alles läuft mit Obligationen. Ach nee, ich wollte gerade anfangen, versuchen, irgendwelche Worte zu finden.
Wir sind doch keine Experten, ne, in Finanzen.
Nee, und das wären ja alle Leute gerne. Niemand ist es so richtig. Ich glaube, selbst die Leute, die ganz oben an der Spitze stehen, die checken es teilweise auch nicht mehr. Das machen die gar nicht. Die gucken sich das System mehr so an der Oberfläche an, zeigen auch, es geht ja irgendwie darum, dass 1,9 Milliarden Euro auf den Philippinen verschollen sind, weil das irgendwie über treuhänderische Konten gelagert ist. Wie gesagt, ich check's nicht. Aber sie zeigen jetzt gar nicht, versuchen gar nicht nachzuzeichnen, wo das Geld geblieben ist, sondern filmen halt in so eine komische improvisierte Bank auf den Philippinen rein, wo irgendwelche Strohmänner so tun, als wären sie große Banker, die aber gar kein Englisch sprechen. Da fährt dann so eine Delegation von Wirecard hin und lässt sich von denen halt komplett verarschen, indem die sagen, your money is safe. Das sind die einzigen Sätze, die sie sagen können. Und es zeigt halt, wie in diesem System Selbsttäuschung und Fremdtäuschung verschwimmen. Also dass praktisch auch die Realität zu einer Scheinrealität wird und umgekehrt. Und das finde ich interessant dargestellt. Also das ist gut von Raimund und Hannah Lai, dass sie nicht versuchen, uns die Mechanik der Finanzgeldströme in der Welt zu erklären, weil das daran wären sie eh gescheitert, sondern sie erzählen einfach, wie Menschen in diesem System zu kleinen Rädchen werden, die aber letztlich austauschbar sind. Also das ist tatsächlich eine Maschine, bei der man einzelne Rädchen mal rausnehmen kann und trotzdem läuft sie wie geschmiert. Ja. Und das ist ebenso erschreckend wie unterhaltsam in diesem Fall, finde ich.
Genau, und wie bei den Bankenkrisenfilmen geht es letztendlich, sind es Geschichten von Drogen und Abhängigkeit. Also ich meine jetzt nicht die Drogen, die jetzt vielleicht tatsächlich irgendwo in die Nase gezogen werden auf irgendwelchen Bankerschreibtischen, sondern
die machen Droge, ja wenigstens Spaß.
Ja, die Droge, Macht und Geld und dieses Bewusstsein mit unfassbaren Summen zu spielen, das kommt hier natürlich auch vor. Und eine Sache ist bei mir hängen geblieben, fand ich ganz interessant, ein Gedanke, der auch im Film in Dialogzeile, Monologzeile thematisiert wird, dass praktisch, wenn die Wirtschaftsprüfer versagen, das sind die einzigen Leute, von denen man annehmen kann, dass sie mit einem realistischen und analytischen Blick auf die Zahlen schauen. Wenn die versagen, dann ist wirklich alles zu spät, weil die Macher und auch die an den Erfolg der Unternehmen glauben, plus die Politik, die davon natürlich auch profitiert, wenn das Unternehmen floriert, die werden ganz bestimmt nicht kritisch auf den ganzen Laden blicken. Und sozusagen, lasst uns die Wirtschaftsprüfer feiern und hoffen, dass die einen wirklich guten Job machen. Ne? Das ist für mich auch so ein bisschen in der Story hängen geblieben.
Das stimmt, ja. Wobei, eine Anmerkung habe ich noch. Ich finde, der Film lässt die Politik ein bisschen zu locker vom Haken gleiten.
Ja,
gerade so eine Knallcharge wie Theodor Karl Erwin Emil zu Gutenberg, der massiv Lobbyarbeit betrieben hat für Wirecard und mit Sicherheit davon auf mindestens illegitime Weise profitiert hat, kommt in diesem Film nicht vor. Ja. Die Politik schwingt so ein bisschen mit, dass die alles laufen lassen hat, aber da hätte man ruhig noch mal ein bisschen von hinten in die Hacken grätschen können. Das unterlässt der Film, ob er das bewusst gemacht hat oder nicht, vermag ich hier jetzt nicht zu sagen. Ich finde es ein bisschen anrüchig, aber okay.
Ja, vielleicht, das wurde ja auch kritisiert, dass man den Film jetzt schon ziemlich schnell da reinschießt ins Programm, schnell produziert hat, wo ja viele Sachen einfach noch offen sind. Wartet man da vielleicht noch ein bisschen auf die, oder lässt die politische Aufarbeitung noch ein bisschen auf sich warten. Gut, aber so viel zu Wirecard, bin mal gespannt. Der Wirecard-Themenabend, also Wirecard ist ja nicht unbedingt so das Thema, was die Massen elektrisiert, habe ich den Eindruck, wie der am 22. April als Themenabend im mainstreamigen Programm von RTL funktioniert, bin ich mal gespannt auf die Quoten. Aber das soll unsere Sorge nicht sein. Damit kommen wir zum dritten Dokumentarfilm und den kann man tatsächlich direkt nach Hören dieses Podcasts schon anschauen, nämlich der ist seit 1. April in der ZDF-Mediathek zu sehen. Der Film heißt Der Maulwurf, Undercover in Nordkorea. Das sind ja per se zwei Teile, eine Stunde, aber im Prinzip ist es ein zweistündiger Dokumentarfilm von einem Dänen, den ich bis jetzt nicht kannte, aber der ja schon ziemlich bekannt ist, Mats Brügger. Der hat solche Filme wie The Red Chapel gemacht. Über den gab es schon sogar eine Retrospektive auf dem Filmfest München. Ich glaube, das war 2019. Das ist ein Dokumentarfilmer, der, manche Leute sagen, das ist der intellektuelle Borat, und andere sagen, also er wird mit den größten Dokumentarfilmern der Welt verglichen. Michael Moore, genau, das war der Name, der mir gerade nicht einfiel. Europäischer Michael Moore wurde er auch genannt. Es ist ein Mensch, der unglaubliche Ideen hat. Und in diesem Fall geht es darum, dass ein arbeitsloser oder berufsunfähiger Koch, noch gar nicht so alt, vielleicht Mitte 30, auf ihn zukommt, auch ein Däne, und der sagt, er möchte gerne, dass das Regime von Nordkorea sozusagen unterlaufen oder möchte sich da irgendwie engagieren, um dieses System zu demaskieren. Und es gibt wohl in der ganzen Welt solche Nordkorea-Unterstützervereine, die also irgendwelche Spinner und Altkommunisten, die glauben, das ist irgendwie der letzte Hort des Sozialismus. Und da
ausschließlich Männer übrigens.
Ja, kann sein, weiß ich gar nicht. Also er hat sich da jedenfalls in Kopenhagen angefangen zu engagieren in diesem Verein, und über diesen Verein kommt er an die Spitze dieses Vereins. Freundet sich an mit einem Spanier, der sozusagen an der Spitze all dieser Nordkorea unterstützenden Vereine der Welt steht, und über diesen Mann kommt er sozusagen in die inneren Kreise dieses Regimes Nordkorea hinein, also als Maulwurf, und fängt dann an, mit dem Regisseur zusammen und einem weiteren Helfer, der einen Milliardär spielt, einen riesigen Waffen- und Drogendeal mit diesem Regime einzutüten, der so weit läuft, dass sogar in Afrika eine Insel gekauft wird, natürlich alles ohne dass Geld fließt, und dort eine Waffenfabrik errichtet werden soll. Also es ist ein unfassbarer Film. Wir können gleich nochmal näher drauf eingehen, warum er so unfassbar ist. Aber bevor ich jetzt noch länger rede, will ich erstmal von dir, Jan, wissen, wie dir der Maulwurf gefallen hat.
Es ist tatsächlich, man glaubt es nicht, was da passiert. Also man glaubt es zum einen nicht, ich hatte ja eben schon dich Manspreading-mäßig unterbrochen, dass da so wahnsinnig viele nerdige Typen sich auf Konferenzen in der ganzen Welt begeben, um dieses nordkoreanische System zu feiern. Man fragt sich, warum machen die das? Also allein das wäre schon eine Dokumentation wert gewesen, sich diese Blase mal anzuschauen. Aber dann auch noch einen Koch und einen ehemaligen Koksdealer, glaube ich, dabei zu beobachten, wie sie sich in extremste Lebensgefahr begeben, um einen Film zu machen, der ja am Ende trotzdem Nischenprodukt bleiben wird. Also das ist ja eher was für Filmfestivals, und auch bei ZDF Info oder ZDF gucken das dann zigtausend Leute, aber nicht viel mehr. Sich für so etwas, wo sie ja wahrscheinlich auch keine Unmengen von Geld verdienen, in ein System zu begeben, undercover, wirklich in der Hölle zu recherchieren. Und es wird auch irgendwann mal angesprochen, dass der Ulrich Larsen heißt er ja, wenn der jetzt erwischt wird bei der und der Geschichte, dann wird er auf öffentlichen Plätzen mit Lötkolben gefoltert, also zu Tode gefoltert. Das deutet der Brügger, glaube ich, mal an bei ihm. Das heißt, ich frage mich die ganze Zeit, abgesehen von diesem Dictatorship-Porn, den diese Dokumentationen aus Nordkorea oder generell diesen stalinistischen Endzeitdiktaturen immer mit sich bringen. Also man wartet ja immer so ein bisschen darauf, boah, wie krass ist das, ich möchte es noch krasser haben. Abgesehen davon, sich das anzuschauen, ist es einfach unfassbar, diese Frage in seinem eigenen Kopf rotieren zu lassen. Warum machen die das? Warum macht dieser James und warum macht der Koch? Warum begeben die sich da in Lebensgefahr? Und die wird bis zum Ende nicht geklärt, aber weil diese Frage einem so ständig unter den Nägeln brennt, ist man angespannt, als wenn man selber vor Ort ist. Und das habe ich bei einer Dokumentation tatsächlich noch nicht erlebt.
Man muss vielleicht mal, um das verstehen zu können, unsere Begeisterung und unsere Gefühle dem Film gegenüber, vielleicht mal erzählen, wie die das gemacht haben. Also dieser Koch und dieser ehemalige Fremdenlegionär und Drogendealer, der den Milliardär spielt, der sozusagen diesen Waffen, der die Waffen kaufen will von Nordkorea, die sind bei diesen ganzen Treffen mit diesen Kontaktmännern, Gewehrsmännern von Nordkorea, Waffenhändlern, keine Ahnung, also alles hochgradig gefährliche Leute, die sind natürlich voll verkabelt, die tragen Kameras und das Absurde ist praktisch, dass man als Zuschauer live bei diesen konspirativen, hochgefährlichen Treffen dabei ist und man wirklich am Sessel klebt, schweißnass und hofft, dass diese beiden Helden nicht auffliegen. Und es gibt dann tatsächlich auch mal so eine Szene, wo der Koch, also der Maulwurf, mit dem Spanier, mit dem er sich ja auch dann noch so seltsam angefreundet hat, bei so einem Treffen ist und der hat dann auf einmal so einen Scanner dabei und prüft, ob der irgendwie verkabelt ist und dann schlägt der tatsächlich irgendwie an und dann hat der aber irgendwie eine gute Ausrede parat und kommt irgendwie raus aus der Nummer und hinterher sieht man dann, wie er schnell abhaut und sich hinter der nächsten Straßenecke erstmal übergeben muss, weil er so unfassbare Angst erleiden muss und aber was du das vielleicht noch, was wirklich stimmt, Jan, ist sehr schön, ist eben auch der Blick auf die Protagonisten, was dieses Vorgehen, das Ganze geht über 10 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Der spielt 10 Jahre lang oder die spielen 10 Jahre lang diese Rolle. Und ich finde, eine der stärksten Szenen in dem Film, auch wenn es nicht das Kernthema des Films ist, ist ganz am Ende, wenn der Koch, der hat eine Frau und Kinder, dann vor seiner Frau und laufender Kamera gesteht, dass er eben 10 Jahre ein Doppelleben geführt hat. Die Frau ist irgendwie nur von hinten zu sehen und dann in so einem kurzen, spröden Dialog rauskommt, dass die Frau wohl so unfassbar enttäuscht ist von ihm, dass an dieser Stelle es unklar bleibt, ob die überhaupt eine Familie oder ein Paar bleiben. Also das ist nicht ganz ausgespielt, dieser Aspekt. Es geht schon um die Story, um die Spionage-Story. Aber ich finde, der Mats Brugger, der Regisseur, der teasert das zumindest an, auch diese persönliche Note, was diese ganze unfassbare Geschichte für diese Darsteller bedeutet. Ne?
Und das ist ja, und das auch ist ja nicht eine, die einzige Leerstelle. Also es gibt, man weiß die ganze Zeit bei diesem Film ja nie, stimmt das jetzt eigentlich oder bin ich hier doch bei Borat gelandet? So, ja. Und dass er das dann auch mit so einer offenen Frage am Ende abschließt, finde ich perfekt gemacht. Und ich persönlich würde jetzt sagen, Erik, lass uns da jetzt gar nicht so viel mehr von erzählen. Auch nicht, was da alles geklappt und was da schiefgelaufen ist. Es ist wahnsinnig viel schiefgelaufen, es hat vieles geklappt und sowas an diesem ganzen Konzept, aber man muss sich diese zweimal 90 Minuten sind das, glaube ich, ne?
Na, zweimal 60, glaube ich.
Zweimal 60, ne? Guck mal, aber ja. die gingen so ratzfatz vorbei, dass es mir auch nicht, hätte mich auch nicht gewundert, wenn es zweimal 4 Stunden gewesen wären. Ist auf jeden Fall, guckt es euch an und lasst es auf euch wirken. Und wie gesagt, es ist eben nicht nur dieser Dictatorship-Porn, der immer noch ein bisschen mitspielt. Aber es ist unfassbar, sich diese beiden Typen. Man weiß nicht, wer durchgeknallter ist. Die beiden, die auf der guten Seite stehen oder das Dutzend Leute, die auf der bösen Seite stehen. Die bilden ein unfassbar geiles Panorama der Menschlichkeit, finde ich. Des Menschlichen und allzu Menschlichen insgesamt.
Und trotzdem, das vielleicht als Abschluss zum Film Der Maulwurf. Was ich gut fand, es wird nie auf die Kacke gehauen in dem Film. Es ist eigentlich relativ nüchtern erzählt und abgefilmt und man hat deswegen auch als Zuschauer nicht das Gefühl, man würde einer Show beiwohnen, was man ja bei vielen so Dokumentationen, die sehr reißerisch gemacht sind, von denen es ja auch eine Menge gibt, dieses Gefühl hat man oft.
Ja, und ich würd an der Stelle jetzt auch einfach mal ein Lob machen, was wir zu einem Thema, was in diesem Podcast ja eigentlich gar keine Rolle spielt, nämlich eine Rückschau auf ein Format, nämlich auf das, was Joko und Klaas am Mittwoch gemacht haben. So Stichwort unspektakulär, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ich hoffe, es hat haben alle gesehen, die haben ja in ihrem Duell gegen ProSieben, was dienstags abends stattfindet, wo sie 15 Minuten Sendezeit gewinnen, die sie ja in der Regel wirklich oftmals sehr gehaltvoll, sehr nachhaltig, sehr sehr menschlich füllen. Hier haben sie 7 Stunden am Stück eine Krankenpflegerin in einer Universitätsklinik oder im Universitätsklinikum Münster dabei beobachtet, wie sie ihren Arbeitstag verrichtet. Bodycam an und einfach nur 7 Stunden ganz stur auf ihre Arbeit geschaltet. Und dafür hat ProSieben von 20 Uhr bis 3 Uhr nachts seine Sendezeit freigeräumt. Ohne Werbespots, ab und zu wurden mal die 2 Sponsoren genannt. Ganz reduziertes, so 24 Stunden Berlin-artiges Fernsehen. Weltklasse, sage ich jetzt nochmal. Danke, Joko und Klaas, dass es euch gibt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Erik.
Nee, ich habe es tatsächlich von dir erfahren. Ich bin nicht so ein regelmäßiger Joko und Klaas-Zuschauer, muss ich zugeben. Hat jetzt auch gar keine besonderen Gründe. Aber es hat ja ein sehr großes Medienecho gefunden. Ja. Die ganze Aktion ist auf jeden Fall eine brillante Idee, wurde von allen auch gelobt, von allen Seiten. Und ich glaube, ich habe gelesen, die Quoten, ich meine, 7 Stunden Bodycam ist ja schon nicht gerade Mainstream. Die waren, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, es haben so 800.000 Leute oder knappe Millionen so zugeschaut, so über die Strecke. Und ProSiebenSat.1 hat, glaube ich, aber gemeldet, weil es natürlich sehr viel günstiger für sie ist, wie viele Leute sozusagen mal für eine gewisse Zeit reingeschaut haben. Ist ja auch irgendwo fair, ne? Weil wer guckt sich das schon die 7 Stunden an?
Genau, es war, glaube ich, mindestens 1 Minute haben es insgesamt über 6 Millionen Leute geguckt, aber da sind natürlich auch diverse Zepper und Zepperinnen dabei, die das gesehen und gesagt haben, was ist das für ein Scheiß und weitergezeppt haben nach 1 Minute. Ja. Ist aber auch egal. Also ich finde tatsächlich, dass es Leute geguckt haben, ist wichtig. Und nochmals, was Joko und Klaas hier mittlerweile auf die Beine stellen, mit wie viel Rückgrat die beiden ihre Standpunkte, ihre Haltungen vertreten. Und das bei einem Sender, der früher mal wirklich Kaugummi-Fernsehen Deluxe geboten hat, wo wirklich alles nur auf Oberfläche gebürstet war, dass dieser Sender gepaart mit diesen beiden Show-Journalisten, das ist wirklich eine Kombination, die dem Fernsehen weiterhilft, weiterhin eine Relevanz in der Medienlandschaft zu spielen. Davon könnten sich selbst die Öffentlich-Rechtlichen mindestens mal 15 Scheiben abschneiden.
Absolut, finde ich auch.
Ich finde auch, ich mache jetzt heute einfach mal die Überleitung, sorry.
Mach sie gerne, ja.
Aber das passt, ist ja ein guter Übergang zu dem ersten fiktionalen Format, das wir heute vorstellen, das aber auch nur teilfiktional ist gewissermaßen. Das heißt, Mirella Schulze rettet die Welt. Ist witzigerweise bei der Abspielplattform von RTL, nämlich TV Now, läuft da ab 8.4. und ist so eine 8x30 Minuten lange Slapstick Fridays for Future Comedy von keinem geringeren als Ralf Husmann, der ja auch diverse sehr, sehr unterhaltsame, witzige Sachen gemacht hat, wie unter anderem sein Durchbruch Stromberg. Und es begleitet ein 13-jähriges Mädchen auf ihrem Weg durch ihren Schul- und privaten Alltag als extrem beharrliche Aktivistin für die Rettung unseres Planeten, so eine deutsche Greta Thunberg. Darüber muss man gar nicht viel mehr sagen. Sie kollidiert mit der Mehrheitsgesellschaft diese Mehrheitsgesellschaft zeigt einerseits, wie sehr sie übereinstimmt mit den Zielen von Greta Thunberg, nämlich die Erde zu retten, was ja mal echt ein wichtiges Ziel ist. Andererseits ist sie auch unfassbar genervt von ihr, weil sie so beharrlich ist und weil sie auch einfach, aber ja, immer recht hat. Und diesen Clash of Civilizations, wenn man es so nennen will, den macht Ralf Husmann wie immer sehr unterhaltsam, sehr witzig in irgendeiner Provinz in Deutschland, die überall und nirgendwo sein könnte. Und das, du hast es sogar alles gesehen, oder?
Nee, ich glaube, ich habe 2 oder 3 Folgen gesehen. Was du jetzt noch nicht erwähnt hast, vielleicht wäre es noch gekommen. Es geht natürlich nicht nur um die weiteren Kreise dieses Mädchens, deren Name mir jetzt entfallen ist. Ach so, Quatsch, kleiner Scherz. Mirella Schulze, der Name ist ja schon im Titel des Formats. Also es geht nicht nur um die Schule von Mirella oder das ortsansässige Chemieunternehmen, bei dem die Mutter irgendwie, glaube ich, so als Assistent des Geschäftsführers arbeitet. Es geht auch um diese Kernfamilie selbst. Mirella hat 2 ältere Geschwister, eine ja ziemlich zickige und konsumorientierte Schwester und einen so ganz netten, aber eben auch dem seinen Gelüsten verpflichteten Bruder und die Eltern, gespielt von Moritz Fürmann und,
Triebel.
Triebel spielt die Mutter, genau, also zwei recht bekannte Schauspieler als Eltern. Also es geht ganz viel um diese innerfamiliäre Auseinandersetzung, Mirella natürlich auch so ein bisschen wie so eine kleine Diktatorin, natürlich mit ganz traurigem Augenaufschlag, und sie hat die Argumente auf ihrer Seite, in diese Familie hineinwirkt, also wie wird gelebt, was wird gegessen, was wird getan, alle haben so ein bisschen Sorge, also sie bringt einen unglaublichen Stress in diese Familie hinein, und alle setzen sich eben stellvertretend mit dem Publikum natürlich sozusagen mit dieser Frage auseinander, wie kann ich gut leben, sodass ich, dass mir mein Leben Freude macht und trotzdem das Richtige tun. Ne? Dieses große Dilemma wird praktisch in diesem Drehbuch von Ralf Hussmann in einer starken Gag-Taktung, wie es bei Hussmann üblich ist, also sehr viele kluge Scherze im fast schon Sekundentakt wird das abgefeuert, und allein wegen dieser Klugheit des Drehbuchs, was die Leute sagen, hat es auf jeden Fall eine gewisse Qualität. Oder hast du viel gelacht, Jan, oder?
Nee, also gelacht habe ich jetzt gar nicht so viel. Ich finde, man schmunzelt eher bei, bei Ralf Hussmann, so wie man bei Stromberg ja auch eigentlich eher Magenkrämpfe bekommen hat beim Lachen, als dass es irgendwie befreiend gewirkt hätte. So ist es hier auch. Also
es ist immer so ein Ätz-Humor auch bei Hussmann.
Es ist ätzender Humor. Mhm, ja. Und so gerade wir Boys kommen da echt nicht gut weg bei seinem Humor. Die Typen in seinen Formaten sind wie hier auch ganz oft echt unfassbar. Knallchargen, die sich für die Größten halten, aber sich permanent selbst entlarven. Deswegen finde ich es hier ganz spannend, dass der Vater von der Mirella Schulze ist eigentlich eine der stärksten Figuren hier, der sich wirklich bemüht, auf ihrer Seite zu sein, dabei natürlich ständig scheitert, aber er zeigt wirklich etwas, was Männern ja echt nicht besonders zu eigen ist, also keine Kernkompetenz zumindest zu sein scheint, Einsichtsfähigkeit. Und selbst so ein Bedürfnis zu permanenter Selbstreflexion, und das im Kontrast zu seiner Frau, gespielt von Jördis Triebel, hatten wir ja schon, die eigentlich permanent gegen ihre rebellierende Tochter rebelliert und auf Seiten des Chemiekonzerns ist, also so wie ich das jetzt nach den ersten vier Folgen zumindest wahrnehme. Und Hussmann schafft es halt immer, dass er Leuten die Kniescheibe kaputt tritt, ohne dass sie es so richtig merken. Ja. Und das finde ich eine große Kompetenz, dass er sowohl sein Lob für Menschen, also sowohl die Art und Weise, wie er Menschen positiv begutachtet, als auch die Art und Weise, wie er sie negativ klein macht, macht er immer so von hinten durch die Brust ins Auge. Und das finde ich, das kann er halt einfach. Und dadurch ist diese Serie permanent unterhaltsam. Aber zum Lachen ist sie jetzt, also ich habe da nicht gelacht. Also vielleicht lache ich aber auch einfach nicht mehr über Ralf Hussmann, weil man kennt seine Witze.
Also ja, einmal so, wobei ich muss dann doch nochmal eine Lanze für Ralf Hussmann brechen. Seit Jahren, seit es das gibt, diesen tollen Fernsehfilm, ich glaube, er war zumindest Krimi-Preis nominiert, bin ich der größte Fan seiner Verfilmung Vorsicht vor Leuten mit Charlie Hübner und Michael Mertens, eine Hochstapler-Geschichte, finde ich eine der besten, vielleicht wenn nicht die beste deutsche Komödie der letzten 10 Jahre, und wer die noch nicht gesehen hat und die irgendwo zu fassen kriegt, Vorsicht vor Leuten, Regisseur fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber Ralf Hussmann hat es geschrieben, ist wirklich, da hat er seine Technik, sein Können irgendwie zur Perfektion gebracht. Ist ein 90-minütiger, ich glaube damals ARD-Film, finde ich ganz toll.
Ich erinnere mich.
Ja, super. Habe ich zweimal gesehen und war beim zweiten Mal fast noch besser als beim ersten Mal. Das muss man auch erstmal schaffen, ne?
Ja, wobei Bjarne Mädel natürlich auch, war das mit Bjarne Mädel? Das war mit... Charlie Hübner.
Heutzutage weiß man ja nicht mehr, welche Rollen Mädel und welche Charlie Hübner gespielt hat.
Charlie Hübner ist ein Wahnsinnsschauspieler, und der Michael Mertens ist auch ein Wahnsinnsschauspieler. Der hat da so eine schmierige Knallcharge gespielt, das war auch der Hammer. Also beides einfach so ein kongeniales Duo, das man auch nicht alle Tage findet. So.
Genau.
Aber es ist Schnee von gestern.
Schnee von gestern. Genau, Schnee ist eine sehr schöne Überleitung zu unserem vorletzten
das
Thema.
Das war nicht mit Absicht.
Nein, 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 sowas schüttel ich einfach so aus der Hüfte oder wie man so schön sagt. Genau, Schnee liegt auch auf den Berggipfeln, wobei es spielt eigentlich eher im Sommer. Und zwar geht es jetzt um die amtliche, fette, neue Jugendserie Wild Republic. Die feiert ihre Premiere bei Magenta TV am 15. April. Magenta TV, der Streamingdienst von der Deutschen Telekom. Da stehen dann aber nicht alle 8 Folgen, die, glaube ich, ja so eine Stunde haben etwa, sondern da stehen pro Woche immer 2 neue Folgen. Wild Republic bei Magenta TV. Das ist eine Co-Produktion, auch da weiß ich nicht so genau, ob es sowas schon mal gab, mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und zwar sind neben Magenta TV auch noch Arte, WDR, SWR und One, also Sender vom ARD, mit dem Boot. Und ich habe extra nachgefragt, ja Leute, wann läuft das denn dann für die Leute, die vielen Leute, die ich kenne eigentlich fast niemanden, der Magenta TV hat, aber du hast mir ja gesagt, alle Telekom-Kunden oder viele Telekom-Kunden bekommen das irgendwie im Paket.
Also Premium-Kunden.
Ja, wie auch immer, das kann man ja selber in Erfahrung bringen. Aber also erst 2022 kann man Wild Republic dann irgendwo im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kostenlos schauen oder gegen Gebührengeld. Und ja, worum geht es denn? Das ist so ein bisschen so eine moderne Geschichte von Herr der Fliegen. Es geht um, es geht um eine Gruppe von straffällig gewordenen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die in so einer Art pädagogischen Maßnahme, die von so einem Verein durchgeführt wird, so ein Selbsterfahrungs-Survival-Camp-Trip machen in die österreichischen Alpen, begleitet eben von so pädagogischen Betreuern. Und das sind natürlich schwierige Charaktere, es ist so ein Dutzend junger Menschen. Und bei diesem Trip passiert sozusagen ein Mord und danach eskaliert die Situation und die jungen Leute flüchten in die Berge auf der Flucht eben vor der Strafverfolgung. Und dort verstecken sie sich und im weiteren Verlauf erzählt die Serie eben davon, wie sie versuchen, so eine kleine eigene Gesellschaft zu gründen in ihrer Gruppe. Es geht praktisch um Rollen, um Positionen, um Methoden, um Macht und Unterwerfung und viele Dinge. Mehr wollen jetzt auch nicht zu viel verraten. Wer hat diese Serie gemacht? Regie führt Markus Goller, den kennt man, und noch ein Kollege von ihm. Den kennt man von dieser ganz tollen deutschen Komödie 25 Kilometer von mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel, da ist wieder der Name. Und das
wusste
Buch
ich auch
hat,
nicht, das ist ja toll.
Den Film kennst du aber, ne? 25 Kilometer.
Den Film kenne ich ja, ich wusste ja, gar nicht, genau. Kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, dass das derselbe Regisseur ist.
Ja, ist derselbe. Und
unterschiedlich sind.
Ja, und Friendship hat er gemacht. Das ist, glaube ich, ein Film mit Schweighöfer und so eine Geschichte. Ja, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber der wird von vielen gelobt, so als leichter, aber sehr schöner Unterhaltungsfilm von 2 jungen Leuten. Friedrich Mücke ist, glaube ich, der andere. Der ist auch schon ein bisschen älter, die nach der Wende so einen USA-Trip machen. Okay, das ist der Regisseur und das Buch, das passt dann aber besser, ist von Arne Neuting und Jan-Martin Schaaf. Das sind die Leute, die Club der Roten Bänder erfunden haben oder adaptiert haben, sozusagen. Die sind schon im Jugendmetier gewesen. Und wie hat dir Wild Republic gefallen, Jan? Sag mal.
Von Anfang an schlecht. Also das bin da vielleicht auch voreingenommen, weil ich zuletzt dieses Tribes of Europe gesehen habe, was auf Netflix läuft und auch versucht, so eine Art Coming-of-Age-Teenager-Geschichte in so einer dystopischen Endzeit-Umgebung zu zeichnen.
Aber als Bubblegum. Als Bubblegum-Format.
Absolut. Ja, also, ja, genau, aber hier hatte ich auch eher klar, das soll Herr der Fliegen sein. Ich hatte die ganze Zeit immer eher so was wie Teenager außer Kontrolle auf RTL 2 vor Augen. Ich finde die Grundkonstellation ist natürlich interessant, so was passiert, wenn so eine Gruppe von verurteilten StraftäterInnen auf Resozialisierungsmaßnahmen in den Bergen, was passiert, wenn da so eine Eskalation passiert und es passiert ein Mord, die kriegen alle Schiss und flüchten in die Berge, flüchten halt wie in jedem guten Horrorfilm bergauf und nicht bergab, also die Treppe hoch und nicht aus der Tür. Mhm. Mir ging das von Anfang an auf die Nerven, weil die Teenager darin natürlich viel zu schick sind und viel zu gestylt und viel zu, die sind auch so wahnsinnig redegewandt und schlagfertig und manchmal natürlich ein bisschen derbe, aber dabei ja auch immer mit so einer Syntax, das ist jetzt vielleicht begebe ich mich da auf ganz dünnes Eis so in der Begutachtung solcher Schichten, aber ich würde die da mal eher nicht vermuten, dass sie da so einen sprachlichen Bildungshintergrund in ihrer Kommunikation haben. Mir ist das alles zu glatt und mir ist das auch so diese ganze Eskalationsdynamik in den Bergen ist mir zu aufgeblasen und dann plötzlich haben alle dieser Kids, die ansonsten nur aufs Handy starren im Grunde genommen und sich vom alltäglichen Leben und natürlich besonders von der Natur entfremden, plötzlich sind die dazu in der Lage, sich Fackeln zu basteln, was echt nicht einfach ist, sich nicht eine Fackel mit Pech und Schwefel oder was auch immer zu basteln, die auch brennen bleibt, aber das müssen sie ja, weil sie da irgendwie Herr der Fliegen in der Höhle spielen. Das ist alles so krass auf Wirkung gebürstet und so wenig auf Inhalt und so wenig auf Logik und Stringenz, dass ich mir denke, das ganze Ding hätte man dann auch in 400 kleine Instagram-Snippets zerteilen können und lieber auf solchen Formaten verbreiten als bei der Telekom oder wie ich es befürchte, später bei Arte.
Aber du weißt schon, Jan, dass wir den Dokumentarfilmblock jetzt hinter uns gelassen haben, weil
Ja, ich
du gehst
weiß.
jetzt sehr stark in Richtung Realismus. Das kann man jetzt, da hätten wir jetzt auch bei Mirella Schulze sagen können, das ist nicht realistisch. Gut, ich verstehe, was du sagen willst. Aber ich muss da doch mal eine Lanze brechen für den Film. Also der hat schon auch, der für die Serie, die hat schon auch Stärken. Also erstmal sind die Dialoge, klar, das ist vielleicht nicht realistisch. Diese Typen werden stark ausgeleuchtet, also es sind ganz unterschiedliche Charaktere und in jeder Folge erfährt man so ein bisschen mehr über deren Backstory, also mit Rückblenden wird erzählt, warum sind die eigentlich straffällig geworden, warum sind sie da, wo sie sind. Das finde ich eine ganz schöne Idee und die Dialoge finde ich jetzt nicht so schlecht. Also wenn du jetzt sagst, Teenager außer Kontrolle, das sind schon auch interessante Gespräche, die da geführt werden. Natürlich ist das jetzt nicht eins zu eins abgebildet irgendwie in Lager mit straffälligen Jugendlichen. Die versuchen jetzt nicht da eine extrem authentische Sprache zu wählen. Das ist schon letztendlich eine durchdramatisierte Serie mit sehr vielen guten Nachwuchsschauspielern und auch ja, die Älteren, da ist wieder der Franz Hartwig, ne, den wir von
Ja, Verena Altenberger,
Verena
die
Altenberger, tolle
Polizeirufkommissarin,
Schauspielerin, genau.
die ist auch toll.
Also und dazu haben wir noch hervorragende Naturaufnahmen, wie ich finde. Also
Ja.
es geht ja immer bei solchen Formaten so ein bisschen auch, wo es um menschliche Abgründe geht, geht es ja auch um die Erhabenheit der Natur oder den Gegensatz dazu. Er hat mich in dieser Funktion oder in dieser Funktionalität ein bisschen an die ebenfalls hervorragende Sky-Serie Der Pass, ist ja
Ja.
Der Pass erinnert, genau, die auch schon im ZDF lief, wo auch immer wieder diese menschlichen Verwerfungen mit grandiosen Naturaufnahmen aus den Alpen, aus den Wäldern so gegengeschnitten werden. Das ist, finde ich, hier auch sehr gut gemacht. Also es ist ein Film, es ist eine Serie, die auch gut aussieht. Und klar, also die ganzen Konflikte, die die Jugendlichen da miteinander haben oder die ganze Story ist natürlich auch ein bisschen konstruiert, wobei man sich da auch irgendwo reinfallen lassen kann, finde ich. Es ist
Das kann
vielleicht,
man ja.
ja.
Ich finde, du hast total recht und ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen überkritisch, habe auch wahrscheinlich nicht genug gesehen davon. Also ich habe anderthalb Teile ganz gesehen und danach so ein bisschen quer. Ich finde es nur so, was mich daran stört, ist, dass sie diese Szene einer so jugendlich schwierigen Gruppe, die mit der Gesellschaft und der Gegenwart so ihre Probleme hat, die wird als realistisch eingeführt. Also es soll quasi nicht dokumentarisch, ist schon klar fiktional, aber die werden ja so eingeführt. So sind Jugendliche StraftäterInnen und so gehen sie miteinander um, wenn sie sozial interagieren. Und dann wird plötzlich dieses unfassbare Eskalationsfass aufgemacht. Ich finde, wenn man das ins Verhältnis setzt zu der Art und Weise, wie man von Anfang versucht, sie realistisch darzustellen, bringt das so eine Abwertungsmechanik mit sich, die so einen bürgerlichen Blick auf diese Figuren in so eine Richtung drängt, die ich ganz fürchterlich finde. Nämlich zu sagen, ja, kannst du mal sehen, wie die drauf sind, ne? Kannst du mal sehen, wie diese ganzen gescheiterten Existenzen, wie diese ganzen Teenager, diese Halbstarken, wie man früher gesagt hätte, wie die drauf sind, wenn man die mal machen lässt und so. Und das finde ich bedenklich. Und dann das Ganze auch noch mit so einer Instagram-Optik zu aufzupoppen. Mich stört das von vorne bis hinten und vielleicht bin ich zu alt. Kann sein, so kann sein, dass mein 13-jähriger Sohn das richtig cool finden würde. Aber mich hat diese Oberflächenversessenheit dabei, auch gepaart mit wunderbaren Naturaufnahmen, hat mich einfach von Beginn an gestört. Aber vielleicht bin ich da auch von vornherein versaut, dadurch, dass mich diese Coming-of-Age-Stoffe von privat und kommerzieller Seite her finanziert und produziert, die gehen mir oftmals wahnsinnig auf die Nerven, weil ich glaube, denen ist, sind die Menschen dahinter scheißegal, denen geht es nur darum, Wirkung zu erzielen.
Ja, wobei wir ja hier eine Kombination haben aus privat, aus privatem Streaming und öffentlich-rechtlich, weil die Arte und WDR, SWR, die äußern sich ja auch dazu und ja. Die sind besonders stolz darauf, jetzt eine sehr differenzierte Jugendserie auch mal im Programm zu haben, wie ich einem Grußwort eines wichtigen ARD-Mannes aus dem Presseheft entnehme. Ja, vielleicht sind wir auch einfach, oder du, zu alt für den Scheiß, wie man so schön sagt. Ich glaube schon, dass mich würde es wirklich mal interessieren, was ein 16-jähriger Zuschauer, Zuschauerin zu der Serie sagt, weil ich glaube, es könnte sein, dass die dabei gar nicht so schlecht abschneidet.
Das glaube ich. Das glaube ich ganz sicher.
Genau. Also, ja, gerade wir haben, glaube ich, im letzten Podcast, in der letzten Monatsvorschau über Katakomben gesprochen, ne? Auch so eine Coming-of-Age-Jugendserie. Die fand ich eigentlich im Vergleich sehr viel Instagrammiger und auf Jugendlichkeit, auf Schnelligkeit gebürstet als
die. Aber die will das ja nicht anders, weißt du? Ja. Aber genau das war der Wesenskern. Die haben mit offenen Karten gespielt die ganze Zeit. Hm. Das tut Wild Republic nicht. Wild Republic blufft, finde ich. Und das stört mich vielleicht daran. Aber ich möchte auch nicht so sehr drauf rumhacken. Ich will mich jetzt auch nicht hier so in meiner Maximalkritik ergehen und sowas. Außerdem ist das jetzt wieder ein guter Übergang im Grunde genommen zum nächsten Punkt. Vielleicht bin ich einfach schon mittlerweile eher das Zielpublikum für eine ZDF-Arztserie wie Dr. Palus.
Genau, ich war etwas überrascht. Es war dein Wunsch. Du sagtest, du möchtest eine Arztserie besprechen, die im ZDF läuft. Dr. Balus, sechsteilige Primetime-Serie ab Donnerstag, 8. April, geht also auch schon bald los, 20.15 Uhr im ZDF. Und jetzt schon lese ich in der Mediathek abrufbar seit 1. April. Mhm. Jan, erzähl mal was über Dr. Balus.
Also, ich werde diese Serie jetzt nicht loben.
Schade, das habe ich mich schon drauf gefreut.
Ja, es ist eine Arztserie im ZDF, die so ist wie eine Arztserie im ZDF. Also es gibt so einen Arzt, dessen Frau gestorben ist, der kehrt ich weiß nicht, wie lange diese Abwesenheit war, aber er kehrt nach längerer Abwesenheit in seine, ich glaube, es ist eine ostdeutsche Provinzklinik zurück, wo er Chefarzt ist.
In der Uckermark.
Und versucht wieder, in der Uckermark, okay. Mhm. Wunderschöne Gegend, schöne Naturaufnahmen. Und versucht da wieder so einigermaßen Normalität in seinen Beruf und in seinen privaten Alltag zu kriegen. Das ist im Grunde genommen die Geschichte. Gleichzeitig ist er halt Chefarzt in dieser Klinik, kommt zurück, findet da seinen Konkurrenten vor, der natürlich ein Riesenarschloch ist, der eigentlich sich schon darauf gefreut hatte, die Chefarztposition behalten und jetzt wieder downgegradet wird zum Oberarzt. Das heißt, da haben wir schon mal den Antagonisten dieser Serie. Und ansonsten ist alles wie immer in solchen Serien. Also der Chefarzt hat unglaublich viel Zeit für all seine PatientInnen. Er ist gleichzeitig Chefarzt, Oberarzt, Stationsarzt, Facharzt, er ist Gynäkologe, er ist Seelsorger, Psychologe, er ist Kinderarzt, er ist Kindergärtner, er ist manchmal auch ein bisschen Personalchef, dann macht er auch noch ein bisschen Aufräumdienste und Putzarbeiten. Das heißt, er hat 163 Stunden lange Tage und muss nie schlafen. Das ist totaler ZDF Feel-Good Bullshit mit so ein bisschen Melodramatik da drin. Aber ich finde den Dr. Balus toll. Also ich weiß nicht, kanntest du vorher Mehrab Ninice?
Nee, ich kannte ihn tatsächlich auch nicht und war dann fast ein bisschen beschämt, als ich geschaut habe. Das ist ja ein Schauspieler, der aus Georgien stammt, aber schon ganz, ganz lange deutschsprachige Sachen macht. Ich glaube, er lebt in Österreich, hat schon ganz, ganz viele Kinofilme und Fernsehfilme gemacht, aber irgendwie tatsächlich, er ist mir noch nicht untergekommen, was ein bisschen peinlich ist. Und ich finde auch, dass das ein Schauspieler ist und mit einer ganz großen Ausstrahlung, mit einer so einer melancholischen, klugen Ausstrahlung, die aber nicht gewollt ist und die super funktioniert und ist eine tolle Besetzung für diese Rolle, ja.
Ja, und ich glaube, weil der Grund, warum du diesen Schauspieler noch nicht wahrgenommen hast, ist, weil der ist wie ein guter Soundtrack. Er ist eindrücklich, er zieht Position in der Geschichte, aber man nimmt ihn eigentlich gar nicht so richtig wahr. Also der reißt überhaupt nichts an sich, obwohl er der Chefarzt dieser Serie ist. Der spielt das mit einer Ruhe und Gelassenheit, die ich ihm komplett abkaufe. Also ich kaufe ihm die Trauer um seine Frau ab, ich kaufe ihm sein Bedürfnis ab, Gutes zu tun in dieser Klinik. Natürlich ist dieses Bedürfnis heillos übergeigt. Hallo, wir sind im ZDF. Um 20:15 Uhr, das ist ganz schön schwulstig und das ist auch ganz schön überhöht, wie toll dieser Typ ist. Aber dadurch, dass der Mehrab Ninizi das spielt, kriegt das eine unglaubliche Dringlichkeit, ohne dringlich sein zu wollen. Und ganz toll auch, er hat einen Akzent. Schule ist fast zusammengebrochen gerade. Er hat so einen Akzent, der irgendwo östlich der Oder stammt. Stammt also offenbar nicht gebürtig aus Deutschland. Aber das spielt gar keine Rolle hier. Das wird, also zumindest in dem, was ich gesehen habe, wird das gar nicht thematisiert. Und das, ich habe auch mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, das wird auch interessanterweise in seinem Leben kaum noch thematisiert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er als Mensch so zurückhaltend und ruhig ist. Also das ist eine echte Perle der deutschen Fernsehlandschaft, wie ich finde. Eine Figur, die es so selten gibt, die auch als Arzt einsteigt. Sein erster Satz ist: Ich schaffe das nicht, als er mit seiner toten Frau, die so ein bisschen in seinem Leben mitgeistert, sagt: Ich schaffe das nicht. Ich glaube, das hat noch niemals ein deutscher Fernseharzt oder eine deutsche Fernsehärztin zum Einstieg in eine Fernseharzt- oder Ärztinnenrolle gesagt. Und das hat mich schwer beeindruckt. Und deswegen empfehle ich das Format jetzt nicht gerade für Zuschauer unter 50, aber ich würde auch niemandem davon abraten, weil das zumindest mal so ein, zwei Teile lang eine sehr große Ruhe ausstrahlt und dieses wahnsinnig ausgenudelte Medizingenre in Deutschland, um tatsächlich etwas, was mir lange Zeit unmöglich erschien, eine neue Facette erweitert. Und deswegen finde ich das ganz okay.
Ja, also ich war etwas überrascht, wie du die Serie vorgestellt hast, als du erzählt hast, wie was das für ein toller Hecht ist, wie viel der gebacken kriegt. Das ist natürlich alles richtig, aber ich finde ja, eigentlich ist es eine sehr langsam erzählte Serie mit sehr viel Melancholie. Es werden vom Drehbuch her relativ gute klassische Arzt-Patienten-Geschichten erzählt. Es ist, da erinnere ich jetzt vielleicht mal an die erste Qualitätsserie zurück, die ich, also Qualitätskrankenhaus oder Arztserie, die ich gerne geschaut habe. Das war Emergency Room, ER, wie wahrscheinlich viele andere Leute auch. Also mit so etwas ist es überhaupt nicht zu vergleichen. Das war ja Action, hohes Tempo. Wir haben hier ein langsames Tempo. Wir haben hier sehr viel Gesprächstherapie, wenn wir von Medizin sprechen. Also es wird sich mit den Patienten auseinandergesetzt. Es geht sehr viel um Menschlichkeit. Es geht um Trauer. Und deswegen ist es eigentlich keine Arztserie, wo das im Vordergrund steht, was der toll alles Tolles schafft. Es ist eine sehr positive Figur, das ist richtig. Aber es ist auch eine sehr, ja, eine sehr langsame menschliche Serie, die auch viel mit Trauer und Traurigkeit zu tun hat. Also diese Fälle, um die es da geht es durchaus um Leute, die Krebsdiagnosen im Endstadium bekommen und sonst was. Natürlich nicht nur, das wäre dann wiederum zu traurig, aber es ist schon eher so eine bedächtige Serie, die so eine ja sehr warm melancholische Note hat. Keine
Ja, aber
Action-Arzt-Serie.
aber dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt, Erik. Ich wollte nicht sagen, dass er alles schafft und wie geil er ist, sondern was er alles schaffen muss und wie geil er sein muss. Ja. Also, weil er hat ja wirklich, er hat permanent Zeit und auch gerade im Kontrast zu dem, was wir gerade bei Joko und Klaas am Mittwoch gesehen hat, er hat ununterbrochen Zeit, sich mit allen Leuten wirklich auch immer gemütlich zusammenzusetzen und mal die Probleme im Krankenhausbetrieb und auch privat, was die Menschen so menschlich betrifft, einfach mal kurz durchzuerörtern und verbringt in der ersten Folge ungefähr seinen halben Arbeitstag mit einem Kind. Dass
Ja.
da das in der Klinik liegt. Den anderen halben Arbeitstag verbringt er mit seinen neuen Kollegen. Den dritten halben Arbeitstag verbringt er mit so einem gynäkologischen Notfall. Den vierten halben Arbeitstag verbringt er damit, alles Mögliche ins Reine zu bringen in der Klinik. Das heißt, er hat insgesamt ungefähr 22 halbe Arbeitstage. Und sowas gibt es tatsächlich nur im deutschen Arzt- und Medizinserienfernsehen. Und das ist natürlich, das ist immer die Sollbruchstelle solcher Geschichten. Wenn du Geschichten erzählen willst, musst du dir ein bisschen mehr Zeit an die Hand geben. Aber es ist natürlich irreal, obwohl es real sein soll. Und auch das ist wieder so ein Punkt, wo natürlich das echte, lebendige medizinische Personal an echten existierenden deutschen Kliniken und medizinischen Einrichtungen die Hände über den Kopf zusammenschlagen oder sich einfach in die Ecke stellen und da reinkotzen. Weil das ist Quatsch. Aber es suggeriert etwas, was das Publikum irgendwann dann auch so in so einer Wechselwirkung vom echten medizinischen Personal erwartet. Wieso nehmen die sich denn so wenig Zeit für mich? Der
Ja.
Dr. Balus hat doch auch voll viel Zeit und so. Und das finde ich heikel an solchen Serien, an diesem Genre insgesamt. Aber das will ich nicht dieser Serie und ich will es auch schon gar nicht mehr Rapnidice anlasten, weil der macht das gut. So, du hast in jedem, was du gesagt hast, total recht. Der macht das ruhig, der macht das gut, der macht das gewissenhaft und macht das unterhaltsam.
Ich glaube, was man noch erwähnen sollte, ist, dass dieser Serie ein Buch, ich weiß gar nicht so genau, ob es ein Sachbuch ist oder ein Roman, also vielleicht so ein Zwischending. Also es gibt diese Vorlage für diesen Arzt wirklich,
Ach.
ach so, hast du gar nicht, wusstest du gar
Nee.
nicht. Also ich weiß gar nicht, ob der Dr. Balus heißt oder anders, aber es gibt eine Romanvorlage oder eine Sachbuchvorlage zu dieser Serie. Und zwar berichtet die von einem Arzt, auch mit, ja, so arabischen, persischen, ich weiß gar nicht so genau, Migrationshintergrund, der eben als Landarzt in der Uckermark, in dieser relativ menschenleeren Gegend, sehr deutschen Gegend, um in der Nähe von Berlin eben seinen Dienst tut. Und ich glaube, in diesem Buch erzählt dieser Arzt aus seinem jahrzehntelangen Praxisalltag, wie er da mit den Menschen umgeht. Hat vielleicht ein bisschen anderen Schwerpunkt als die Serie. Also es gibt ja auch ganz klare Unterschiede, allein in der Statik der Geschichte. Aber diese Figur hat wohl dieses Drehbuch inspiriert. Und ja, kann man irgendwie selbst nachlesen, wer sich vielleicht eher für das Buch, für das Original, für den echten Dr. Balus, einen Hausarzt, der in der Uckermark herumfährt, interessiert, der kann ja auch mal schauen, wie das in diesem Buch angelegt ist. Genau. Möchtest du noch
Verrückt, ja, du
etwas
machst.
sagen zu Dr.
Nee,
Balus?
nur dass du oftmals einfach echt besser informiert bist als ich und dieses Verrückte, wie nennt sich das noch, recherchieren machst. Was das habe ich oftmals in diesen Fällen gar nicht gemacht, aber gut, dass ich dich an der Seite habe, um mich dann ab und zu auch nochmal mit Fakten zu unterfüttern. Das macht doch
Ja,
diesen
da
Podcast vielleicht ein bisschen runder.
stellst du dein Licht jetzt, glaube ich, unter den Scheffel. Ich glaube, du hast wiederum andere Sachen recherchiert als ich, aber ist ja immer schön, wenn man sich mit solchen Informationen ergänzen kann. Ja, das war's dann auch schon wieder, oder? Ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt schon wieder bald eine Stunde oder so geredet über 6 oder 7 Formate, die uns im Fernsehen bei den Streamingdiensten in den Mediatheken aufgefallen sind für April. Es gibt natürlich noch viel mehr. Aber dies war unsere Auswahl für den April. Ich bedanke mich bei dir, Jan, dass du wieder dabei warst. Hat viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich auch und ich möchte es trotzdem, auch wenn ich es schon getan habe, nochmal in die Welt hinausschicken. Danke Joko, danke Klaas, dass es euch gibt. Macht weiter so.
Genau, und wir werden auch weitermachen mit unserer Vorschau Märzfilme und März nach April kommt bekanntlich Mai, also Mai-Filme und Serien, wahrscheinlich auch wieder so um den Monatswechsel herum. Und vorher gibt es noch in diesem Podcast ein Gespräch mit Thorsten Körner, dem Regisseur von Schwarze Adler, wahrscheinlich am 15. April, wenn auch der Film bei Amazon zu sehen sein wird. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Viel Spaß beim Schauen und bis bald. Danke.
Hallo.
Die Fernsehkritik, der Podcast.